Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollen weitermachen in unserem Plan. Wir besprechen auffallende, seltsame Psalmstellen. Und da lese ich in Psalm 50 ein Wort, das ist ebenso auffallend, wie es zum Erntedankfest passt. Da sagt der lebendige Gott, wo mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdboden ist mein und alles, was darinnen ist. Meinst du, dass ich Ochsenfleisch essen wollte oder Bocksblut trinken? Opfere Gott Dank. Verheilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Seien Sie freundlich und machen Sie auf der Galerie, wenn es so klein, so die Fenster da oben ein bisschen auf. Danke. Meine Freunde, ich muss ein persönliches Wort sagen. Wahrscheinlich sage ich so ähnlich jedes Jahr am Erntedankfest. Jedes Jahr, wenn ich mich anschicke, eine Erntedankfestpredigt vorzubereiten, dann gerate ich in eine gewisse Verlegenheit. Es sei ausgesprochen. Denn Erntedankfest hat es nun tatsächlich mit der Landwirtschaft zu tun. Und was verstehen wir Großstadttypen schon von Landwirtschaft? Ja, ja, wir sind froh, wenn wir in den Ferien so ein bisschen mitkriegen. Das ist schön, nicht wahr? So Sonnenglanz über reifenden Kornfeldern. Oder wenn schwankende Heuwagen so einfahren. Oder wenn die nächtliche Stille eines Dorfes unterbrochen wird von dem Summen der Dreschmaschine. Ich denke, das haben sie alle schon irgendwie erlebt. Und das ist schön. Aber was haben wir für eine Ahnung von Not und Mühe und Arbeiterernte? Und so steht man zuerst diesem wir Großstädter. Ich meine, manche haben einen kleinen Garten, nicht? Und da wächst ein Obst, das ist einzigartig. Die verstehen schon ein bisschen mehr. Aber ich gehöre nicht zu denen. Mein bisschen Obst fressen die Vögel und die kleinen Kinder auf, die reinkommen. So, es ist immer erst ein bisschen bangen da, wenn ich mich anschicke, eine Erntedankfestpredigt vorzubereiten. Und dann geschieht jedes Mal dasselbe. Dann bekomme ich auf einmal eine ganz große Freude. Ich freue mich auf diese schöne Szene, wenn das junge und auch alte Volk unserer Bibelstunde hier die Gaben hinlegt. Und denken Sie, diesmal haben wir also zwei so Tische, oben ist auch noch einer, nicht? Die haben es für sich gemacht. Es ist schön, wenn unser Gesang erklingt, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Da sieht man Männer hier mitsingen, die das ganze Jahr noch nicht haben singen können, nicht wahr? Das ist wundervoll. Aber meine Freunde, das Schönste ist mir doch jedes Jahr die Entdeckung, dass dies Erntedankfest uns so ein paar ganz einfache, göttliche Wahrheiten bringt. Sehen Sie, wir sind so komplizierte Leute. Das kleinste Kind muss heute eigentlich schon Privatpsychiater haben, nicht? Und wir leben in so einer anstrengenden Welt. Es ist eine Strapaze, wo Wirtschaftsfrage und Politik und Technik das Leben so schwierig machen. Und da ist es so wundervoll, wie das Erntedankfest uns in unser kompliziertes Leben herein so ein paar ganz einfache, helle, klare, tröstliche Wahrheiten sagt. Und nun helfe mir, unser Heiland, dass ich sie Ihnen weitergeben kann. Diese einfachen, hellen, klaren Wahrheiten. Wir wollen so vorgehen, dass ich drei Fragen, die der Text gleichsam aufwirft und auch beantwortet, dass ich die vor Sie hinstelle. Ich überschreibe meine Predigten den Text, Drei ganz primitive Fragen. Erste Frage: Wer ist der größte Landwirt? Ich las neulich einen Artikel von der kanadischen Musterfarm, nicht als Khrushchev da war das ja nur gerade für alle Zeitungen gefundenes Fressen. Und da las ich den schönen Satz, dass der Besitzer dieser Musterfarm, Gänsefüßchen, der größte Produzent landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder einer der größten Produzenten landwirtschaftlicher Erzeugnisse sei. Ich finde das eine schöne Bezeichnung für Bauern, nicht? Produzent landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Das klingt auch noch was. Und da musste ich an meine Freunde denken, an die Bauern auf der Schwäbischen Alb. Die würden staunen, wenn ich ihnen sage, dass sie Produzenten landwirtschaftlicher Erzeugnisse sind. Aber sie sind es nicht. Sie müssen sich allerdings schwer schinden. Und ich denke, die feiern dieses Erntedankfest mit viel bewegterem Herzen als wir Großstädter. Aber nicht wahr, wenn diese schwäbischen Bäuerlein ausfallen würden, würden wir hier noch nicht verhungern. Und die Leute in Stuttgart auch nicht. Die 20 Morgen fallen nicht ins Gewicht. Und da taucht dann ganz von selber die Frage auf, wer ist denn eigentlich der größte Landwirt? Gibt es einen Landwirt, der so ein großer Produzent landwirtschaftlicher Erzeugnisse ist, dass uns Hungersnot drohen würde, wenn er ausfiele, wenn der streikte? Ja, sagt die Bibel, so einen gibt es. Dieses Psalmwort sagt, der größte Landwirt ist der lebendige Gott. Er hat den umfassendsten Grundbesitz. Er sagt hier in unserem Text, der Erdboden ist mein. Das schmeißt alle Grundbücher über den Haufen. Der Erdboden ist mein und alles, was darin ist. Von ihm ist die Ernährung der ganzen Welt abhängig. Wir können so klug sein und so wichtig tun und wir können Atheisten sein. Es bleibt dabei, von ihm ist die Ernährung der ganzen Welt abhängig. Nun sagte ich vorhin, das Erntedankfest bringt uns so ganz schlichte Wahrheiten. Hier ist so eine. Denn was haben die Theologen und die Philosophen sich den Kopf zerbrochen über Gott, über Gottes Wesen, über Gottes Eigenart, wie weit seine Macht geht? Was haben sie diskutiert und nachgedacht über Gott? Und ich komme aus der DDR, wo die Kinder in der Schule schon gesagt kriegen, das letzte Produkt aller ihrer Weisheit wäre, dass dieser Gott gar nicht existiert. Und in all dies Geschwätz und Gerede und Nachdenken hinein kommt unser Bibelwort. Ich sage, es kommt daher wie ein Bauer. Wissen Sie, wie ein Bauer, der aufs Feld geht. So gewichtig und doch so ganz einfach. Er hat keine Lackschuhe an. So kommt dieses Wort daher und sagt, aber seid ihr dumm. Während ihr nachgedacht habt über Gott und wie er sein könnt und ob er existiert, hat dieser Gott euch inzwischen euer Frühstück gegeben, euer Mittagessen, euer Abendessen, sogar Kaffee, der doch Luxus ist, nicht? Und Bratkartoffeln, alles hat er euch gegeben. Denkt mal weiter über ihn nach. Das ist unerhört einfach. Der Erdboden ist mein und alles, was da drinnen ist. Während ihr euch den Kopf zerbrecht, wie man die Ernährung der Welt sicherstellen könnte, hat er die Saat wachsen lassen. Der Apostel Paulus hat das einmal so wundervoll ausgedrückt. Da wurde er in Lystra beinahe zuerst angebetet als Gott, weil er ein Wunder getan hatte. Und da springt dann diese Heiden und sagt, ihr seid so blind und dumm, das ist gar nicht auszusprechen. Wisst ihr nicht, dass Gott lebt? Und dann kommt es. Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen. Man könnte ihn kennen. Er hat uns viel Gutes getan. Er hat uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. Und nun kommt's. Und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Schaut mich jedes Mal um. Wir würden sagen, unsere Mägen erfüllt mit Speise. Und er sagt, Paulus, ihr habt noch gar nicht ganz begriffen, wie das Gott wollte. Eure Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Das sollte Freude sein, wenn ihr euch an den Tisch setzt, hat das Gott gedacht. Wer ist der größte Landwirt? Der lebendige Gott selber. Nun könnte ich mir denken, dass vielleicht einer hier ist und sagt, ja, Pastor Busch, das ist eine schöne und tröstliche und einfache Wahrheit, dass Gott uns ernährt. Aber so einfach ist es doch nicht. Ihr Pfarrer, ihr macht euch das zu leicht. Weißt du nicht, würde vielleicht einer fragen, dass die Hälfte der Menschheit hungert oder jedenfalls nicht satt wird, unterernährt ist? Und was sagst du zu den Hungersnöten da und dort? So fragt mich vielleicht einer. Und darauf kann ich nur antworten, dass Menschen nicht satt werden und es Hungersnöte gibt. Das liegt an uns. Das geht auf unser menschliches Schuldkonto. Gott lässt genug wachsen. Aber solange der eine Hälfte der Welt um irgendwelche Ideologien will, Experimente gemacht werden, dass die Menschen hungern müssen, und in der anderen Welt Getreide ins Meer geschüttet wird, damit die Preise stabil bleiben, solange kommen die Hungersnöte auf unser Schuldkonto und nicht auf Gottes Konto. Er lässt genug wachsen. Und es ist erschütternd, dass an diesem Erntedankfest davon geredet werden muss, dass Menschen hungern. Aber damit bin ich bei der zweiten primitiven Frage. Kann Gott auch hungern? Zweitens, kann Gott auch hungern? Sie gucken mich so ein bisschen müde an. Hier ist bald ein wenig Sauerstoff, das ist richtig. Und vielleicht sind Sie schon erschöpft von diesem schönen Zeremonie. Aber was meinen Sie, kann Gott hungern? Wahrscheinlich gucken Sie mich so entgeistert an, weil Sie denken, das ist eine ziemlich, wie man in Essen sagt, doofe Frage. Lieben Freunde, ich habe sie nicht erfunden. Sie wird hier in der Bibel aufgeworfen, ernsthaft, denkt euch. Gott selber wirft die Frage auf. Er sagt hier, wo mich hungerte, wollte ich nicht davon reden. Gott wirft die Frage auf, ob er hungern könnte. Und indem er sie ironisch beantwortet, gibt er gleich die Antwort. Nein, Gott kennt Hunger nicht. Gott kennt Hunger nicht. Hunger, das gehört zum Menschsein, zu Fleisch und Blut. Gott ist Geist. Gott kennt keinen Hunger. Und nun sagt vielleicht gleich einer, ja, dann kann Gott auch unseren Kampf ums tägliche Brot gar nicht verstehen. Und nun muss ich wieder darauf antworten, doch, den kann er verstehen, denn Gott ist darum auch Mensch geworden. Der Sohn Gottes nahm Fleisch und Blut an und wurde uns in allen Stücken gleich. Er wurde uns auch darin gleich. Gott kam in Jesus und wurde uns darin gleich, dass er den Hunger kennengelernt hat. Das heißt in der Bibel ausdrücklich, ihn hungerte von Jesus. Auch in dem Stück heißt von unserem Heiland, was im Hebräerbrief steht, er musste in allen Stücken seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde. Aber nun kehren wir hier zum Text zurück. Wie kommt es denn zu der komischen Frage, ob Gott hungern kann? So, und die nächsten 5 Minuten müssen Sie nun, da ist nicht so ganz einfach. Aber Gott gebe, dass Sie das fassen. Wie kam es zu der merkwürdigen Frage, dass Gott hungern kann? Sehen Sie, Gott hier spricht hier mit seinem Volk Israel. Und Sie wissen, dass in Israel ein Tempel stand. Und im Vorhof des Tempels stand der Brandopferaltar. Und da wurden unablässig Opfer geopfert. Stiere, Schafe, Ziegen, Widder. Ich da weitermache, bitte ich Sie, Sie haben alle Fenster oben zugemacht, aufgemacht, hatte ich gebeten, möchten Sie aufmachen. Die Leute ersticken hier unten, die fallen bereits um, das gibt ein Unglück. Wer oben hingeht, muss riskieren, dass er ein bisschen friert. Das kann ich Ihnen nicht ersparen, sonst sitzen Sie unten. Dankeschön, ha, das ist ja herrlich. Sehen Sie, das gehört auch zu den guten Gaben, ist Erde Dank, festes Sauerstoff, nicht? Das gehört zum täglichen Brot. Das sollen Sie uns da oben nicht entziehen. Also sehen Sie, Gott, also wie kommt es zu der Frage, ob Gott hungern könnte? Fangen Sie auf. Gott spricht zu seinem Volk Israel. Und da wurden beständig Opfer, Tieropfer gebracht. Und hatte sich in den Köpfen der Leute allmählich die Vorstellung festgesetzt, als wenn Gott davon lebte, wenn so ein Pfarren oder so ein Stier oder so ein Ochse geopfert wurde, dann glaubten sie, davon lebt jetzt Gott. Heute kriegt er Ochsenbraten. Das ist die Vorstellung der Heiden. Wenn Sie in Homer lesen, nicht wahr? Da ist ja eigentlich die Vorstellung immer, dass die Götter ernährt werden vom Menschen durch die Opfer. Und das hatte Israel allmählich so übernommen. Wir geben Gott zu essen. Und nun spricht er hier und wischt das weg und sagt, wenn mich hungerte, da wollte ich nichts davon sagen. Aber meint ihr ernsthaft, ich wollte Ochsenfleisch essen? So stehen die Dinge nicht. Ich, spricht er ganz offen im Psalm, ich brauche eure Opfer nicht. Und die Kehrseite ist, aber ihr braucht mich. Hier sind wir nun, meine Freunde, an einem Punkt, wo uns Menschen vom Jahr 1959 die Sache ganz nah angeht. Gott braucht sie nicht. Sie können ihm nichts geben. Und wenn Westdeutschland fortführe in dieser Gleichgültigkeit und wir Pfarrer schließlich vor leeren Bänken säßen. Ja, wenn die ganze Welt ihn lästerte, dann wäre nicht ein Stäublein von seiner Majestät abgebrochen. Er braucht uns nicht. Aber Sie und ich, wir brauchen ihn. Das ist die Kehrseite, wenn man so sagt. Wir brauchen ihn bitter nötig. Nun sind wir am allerwichtigsten Punkt. Hören Sie, Gott sagt, ich brauche euch und eure Opfer nicht. Aber ihr braucht mich und mein Opfer. Gott sagt den Leuten hier, ihr bringt Opfer und wollt mich ernähren? Wohl, ich habe euch die Opfer befohlen, sagt Gott, aber nicht um meinetwillen, ich brauche sie nicht, sondern um euretwillen, damit ihr eine Versöhnung mit Gott habt und damit ihr Vergebung eurer Sünden bekommt. Darum habe ich die Opfer eingerichtet und befohlen, um euretwillen. Alle Opfer des Alten Testaments, alle Opfer des Alten Testaments sind nicht Gaben des Menschen für Gott, auch diese Opfer hier nicht. Alle Opfer im Alten Testament, diese blutigen Opfer, sind nicht Gaben für Gott gewesen, sondern Gottes Gabe an den Menschen. Gott hat dem Menschen die Möglichkeit des Opfers gegeben, um deutlich zu machen, ich möchte gern, dass ihr Sünder nicht verloren geht. Jedes Opfer war eine Erinnerung daran, du, deine Sünde ist Sünde. Wo sitzen Menschen hier, die sind gebunden in schmutzigen Sünden? In Lüge, in Unkeuschheit, in Lieblosigkeit, in Streitgeschichten, in Selbstsucht. Deine Sünde ist Sünde und Gott schließt keinen Frieden mit. Und darum hat Gott das Opfer gegeben, das stirbt schon dir. Und das sagt jedes Mal, eigentlich bist du des Todes schuldig. Und jedes Opfer ist eine Erinnerung daran, Gott will versöhnen. Und nur Blut kann dich reinmachen und dich ändern. Jedes Opfer im Alten Testament war ein Hinweis auf das allergrößte, gewaltigste Opfer der Weltgeschichte. Auf das Kreuz Jesu von Golgatha. Meine Freunde, warum bringen wir keine blutigen Opfer mehr? Weil Jesus, unser großer Hoherpriester, das letzte große Opfer gebracht hat, dann braucht man keine Opfer mehr. Da schreitet er zum Hügel Golgatha, der große Hoherpriester Jesus. Und da opfert er sich selbst, er ist das Lamm. Der Hoherpriester, der sich selbst als das Lamm opfert. Ich möchte das Kreuz vor sich stellen. Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wollen Sie leben, ohne das Jesu Kreuz gefunden zu haben? Nun sind wir am Erntedankfest von einem Text, der wirklich von der Ernte spricht, wieder unter Jesu Kreuz geführt worden. Jedes Wort der Bibel führt dahin. Und es ist gut, dass wir am Erntedankfest dahin geführt worden sind. Denn, meine Freunde, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir brauchen Lebensbrot, Seelenbrot. Und Jesus sagt, dieser Mann, der am Kreuz hängt, sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer davon essen wird, der wird leben in Ewigkeit. So, noch ein drittes. Wir wollten drei primitive Fragen stellen. Wer ist der größte Landwirt? Gott selber ist der größte Produzent landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Kann Gott hungern? Nein. Er braucht aber nicht von uns ernährt. Er braucht nicht von uns ernährt zu werden. Er gibt uns Brot für den Leib und das Brot des Lebens. Und noch ein drittes. Und diese Frage ist, die dritte Frage ist nicht mehr so ganz primitiv. Wie, dritte Frage, die unser Text aufwirft und beantwortet. Wie wird unser Leben recht und gesegnet? Meine Freunde, ich sagte, Erntedankfest, das gibt uns so ganz einfache, klare Wahrheiten. Das ist so schön. Und hier haben wir wieder so eine Stelle. Wie wird unser Leben recht und gesegnet? Ach, wir haben, ich möchte es immer wieder sagen, nur ein einziges Leben. Es gibt so viel oberflächliche, dämliche Menschen, die leben ihr Leben im Tran dahin. Vielleicht sehr energisch, nicht? Bedeutend was. Und nie Zeit zu fragen einmal, ist mein Leben eigentlich ein gesegnetes Leben? Wenn wir nicht ganz oberflächlich sind, dann müssen wir diese Frage mal stellen. Wir haben nur ein Leben, wird mein Leben recht und gesegnet? Und da gibt also Erntedankfest unser Text eine ganz unheimlich primitive Antwort. Opfere Gott Dank. Opfere Gott Dank. Nicht, das klingt so furchtbar einfach, dass der kleinste Konfirmand sagt, das habe ich begriffen, fertig. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, dass ich gerade an dieser Stelle innerlich fast verzweifle, weil ich fürchte, dass das in Wind geredet ist. Opfere Gott Dank. Hier und im Anschlusssaal zusammen sind etwa 1200 Menschen. Ich möchte gern wissen, wie viel von ihnen überhaupt beten können. Ich meine nicht in der Kirche mal einen Kopf runter tun, sondern ein persönliches Gebetsleben führen. Das werden sehr wenige sein. Der Mensch von heute kann es nicht mehr. Und die unter ihnen, die beten können, geht's ihnen nicht so, wie es mir immer geht? Man betet von Gott Unendliches. Oh, wie kann ich zu ihm sein? Aber wer kann danken? Wir können nicht beten. Wenn wir beten können, dann können wir nur bieten. Aber wer kann danken? Opfer Gott danken. Wir in einem persönlichen Gebetsleben niederfallen vor ihm und anbeten und danken. Wer von uns kann eigentlich danken fürs tägliche Brot und für alle seine guten Gaben? Und wer das noch kann, vielleicht sind die ganze Reihe noch, wer von ihnen kann danken für das Brot des Lebens, für Jesus, für Gottes Heil, für die Vergebung der Sünden, für das Blut, das geflossen ist für mich, für sie und für mich? Wer kann danken für das Kreuz Jesu? Und doch, meine Freunde, da wird unser Leben erst recht und gesegnet, wenn unser Herz danken kann, dass ein Heiland gekommen ist, der mich zum Kinde Gottes gemacht hat und erlöst und gerettet hat. Vorher ist noch alles Murks. Wer kann dafür danken? Es kann doch dafür nur danken, wer vorher den Zorn Gottes im Gewissen erfahren hat. Wer einmal erlebt hat, wie schrecklich unsere Sünde ist, wie verloren unser Herz ist. Wer gepeitscht von Angst vor der Hölle zu Jesu Kreuz kam. Aber da lernt man danken. Ich danke dir, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz hat Licht gebracht. Ich danke dir, du Lebensbrot. Meine Freunde, ich sprach ein wenig pessimistisch. Ich sagte, ich könnte verzweifeln. Wer kommt dahin? Wer kommt dahin? Mir sagte mal ein sehr gelehrter katholischer Mönch, mit dem ich ein paar Tage zusammenlebte: Ihr Protestanten macht es zu hart. Ihr sagt, ein Mensch muss zur Erkenntnis seines verlorenen Zustandes kommen und dann findet er Jesus und darf sie ihm ergeben. Und für den hat er eine Botschaft. Und wer das nicht tut, für den habt ihr nichts. Sollte man es der großen Masse nicht billiger geben, dann habe ich gesagt, nein, das können wir nicht. Und ich kann sie nicht billiger geben. Ihr Leben bleibt ein Torso und verloren, solange sie nicht unter Jesu Kreuz als gebrochener Mensch gelandet sind und dort anbeten lernen, dass Jesus, der Sohn Gottes, das Opfer für sie wurde und der Versöhner und das Brot des Lebens und ihr Heiland. Aber ich sehe doch nicht so schwarz, denn ich weiß, dass Gottes Geist solches Lob und solche Anbetung unter uns wirken will und wirken kann. Und damit rechne ich. Es geht hier nicht um ein bisschen religiöses Griesen und eine kleine Erhebung am Erntedankfest, sondern dass Gottes Geist ihr Herz völlig neu schafft. Nicht? Ich muss schließen. Sowieso heute zu lang. Sehen Sie, im Alten Testament, im Alten Bund in Jerusalem, da stieg Tag und Nacht der Rauch der Opfer in die Höhe. Dies ist nicht mehr nötig, seitdem Jesus mit einem Opfer alles für uns getan hat. Und doch wünschte ich, dass aus unser aller Herzen der Rauch der Anbetung und der Dankopfer zum Thron Gottes aufstiege. Ich wünsche, dass der Rauch des Dankgebetes, Opfer Gott Dank, zu ihm aufstiege. Dank für seine Wohltaten, nicht? Dank, dass wir zu essen und zu trinken haben, für Gesundheit und für liebe Menschen und Nachbarn und ja, für den Sauerstoff und alles, nicht? Und Dank vor allem für das Lebensbrot. Wie singt Herr Stegen? Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ich geb mich hin dem freien Triebe, mit dem ich Wurm geliebet war. Wir wollen beten. O Herr, wir bitten dich, habe doch dein Gnadenwerk in unseren Herzen. Wir wollen dir danken, Herr, dass du nicht willst, dass Menschen verloren gehen, sondern dass zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und nun danken wir für deinen Liebeswillen, der sich in allen Gaben offenbart. Wir danken dir für deinen Liebeswillen in Jesus. Wir danken dir für deinen Liebeswillen, der durch den Heiligen Geist jeden von uns sucht und sieht. Amen.